Hallo.
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 Das war eine dritte Stimme. Viele sind jetzt vielleicht verwirrt.
Total irritiert.
Genau. Aber erstmal ganz kurz vorab, Michael, wie geht es dir heute?
Fantastisch. Nein, also was soll ich sagen? Es ist ein bisschen...
Du wirktest ein bisschen gestresst vorhin kurz, als wir gesprochen haben.
Ja, weil ich...
Es ist einfach viel.
Nee, es ist halt so, es gibt ja so Leute, die stellen sich ein Schriftstellerleben immer so vor, als würde man immer auf irgendwelchen Dächern rumsitzen und mit dem Laptop über die Stadt blicken oder in Cafés sitzen und dann immer so ein bisschen schreiben. Und so ist es ja nicht. Es ist dann doch sehr eintönig. Und so ist es so ein bisschen gerade, ne? Also, dass ich halt, meine Tage sind so ein bisschen deckungsgleich gerade. Aber ich war ein bisschen gestresst, weil ich tatsächlich, ich habe mir jetzt angewöhnt, einen Wocheneinkauf immer zu machen. Und den habe ich sozusagen dann noch dazwischen geklemmt und dann kam ich wirklich kurz vorher erst an und darum war ich ein bisschen gestresst. So geht's mir. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich hatte, wir haben ja letzte Woche kurz nach meinem kleinen Unfall kurz gesprochen. Einen kleinen Unfall.
Das wissen die Hörer jetzt gar nicht. Das haben wir unter uns gesprochen.
Eben, deswegen wollte ich jetzt darauf eingehen und sagen, ich hatte einen Unfall. Oh, ja. Ich hatte einen Unfall und mir geht es wieder ein bisschen besser. Wobei es mir auch nicht so richtig schlecht ging. Aber ich habe mich einfach, ich sag's wie es ist, ich habe mir aber auf die Fresse gepackt beim Joggen.
Also auf die Schienbeine, gelandet. Kann man schon sagen. Parallel.
Na, parallel. Ganz symmetrisch. Naja, jedenfalls, ich will jetzt auch das gar nicht so groß machen, aber... Ich bin wieder zurück im Leben. Ja, nee, aber es war so ein bisschen, es hat mich, um ehrlich zu sein, eigentlich, also das ist gar nicht so mein Punkt. Was mich einfach viel mehr ärgert, ist, dass ich einfach meine Sportroutine gerade nicht machen kann. Und ich brauche das total so zum Ausgleich, um bestimmte Dinge irgendwie zu verarbeiten und so weiter. Und das ist was mich gerade echt richtig nervt. Und das hat mich so geärgert. Also ich habe mich so über mich selbst geärgert. Oh. Und dann war es aber auch vorbei. Ne? War so, okay, es ist jetzt, wie es ist. Fertig.
Kannst du nicht ändern.
Genau, und dann bin ich ja auch gut darin, die Dinge dann so anzunehmen, wie sie sind. Aber das war so das Einzige. Und dann hast du ja noch angerufen. Dann ging es mir natürlich noch viel besser wieder. Aber ja, es war dann so ein bisschen doof.
Aber es erinnert mich ein bisschen an die vierjährige Tochter von meinem guten Freund Sebastian. Wenn die so hinfällt und weiß, sie ist selber dran schuld, dann fängt die an zu weinen. Aber wirklich, da sieht man, sie ist halt wirklich sauer auf sich selbst. Also sie sucht die Schuld halt nicht weiter, sie ist einfach nur sauer auf sich selbst. Ich erkenne
Parallelen.
Dumm.
Jetzt haben wir, jetzt
ich freue mich jetzt auf deine elegante Überleitung zum Thema.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie mache ich das? Ich glaube, ich mache es gar nicht über das Thema, sondern vielleicht eher so über dich.
Über mich?
Weil du hast ja gerade gesagt, du bist ja als Schriftsteller, man hat da so ein Bild im Kopf und so. Und deswegen, ich finde, du hast schon sehr viel in den letzten Folgen über deine Bücher auch geredet. Ne? Deswegen ist es jetzt vielleicht auch mal Zeit, dass wir jemand anderes auch bei mir sitzen haben. Die oder der, in dem Fall die, auch mal über ihr Leben als Schriftstellerin berichtet und mit einem Thema zu uns gekommen ist. Und darüber freue ich mich persönlich sehr, weil es, glaube ich, auch ein Thema ist, was sehr viele anspricht und wahrscheinlich auch ein Gefühl ist, das viele kennen. Ich mach's kurz. Liv, du bist heute da. Liv, herzlich willkommen mit deinem Buch, über das du jetzt gleich ganz viel erzählen wirst. Und es wird, um es jetzt mal ganz abzukürzen, es wird um Liebeskummer, die Verarbeitung von Liebeskummer gehen, wenn man so möchte. Ne? Also was mache ich, wenn ich eine Trennung hinter mir habe?
Also eine harte Trennung. Also eine, die eine harte einen Trennung. Sehr belastet.
Und das kennt genau. Und du hast gerade ganz am Anfang schon Hallo gesagt. deswegen nochmal ein
Damals
Hallo.
Hallo. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe mal wieder nicht ganz aufgepasst. Ja, genau. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, mit euch heute zu sprechen.
Ja, wir freuen uns auch. Michael, wie war die Überleitung? War die gut?
Sie hat mich auch angenehm überrascht. Sehr gut.
Siehst du.
Dazu bist du in der Lage, mich immer wieder angenehm zu überraschen.
Es soll aber jetzt hier auch nicht um uns gehen. Ne?
Genau.
Also wir haben jetzt schon genug erzählt. Liv, erzähl doch mal über dein Buch. Wie bist du, also überhaupt, fang mal von vorne an.
Ich bin eigentlich, also ich habe International Business und Management studiert und immer eben sehr betriebswirtschaftlich orientiert. Und dann war das eben so, dass ich letztes Jahr, bin ich praktisch wieder mit meinem Ex-Freund zusammengekommen.
Mit dem du vorher wie lange zusammen warst?
Also wir waren schon mal zusammen ungefähr ein halbes Jahr.
Das ist interessant.
Mhm. Ja.
Ja.
Na, also ein halbes Jahr. Ja, das ist ja schon mal weit.
Ja, genau. Gar nicht so lange. Ich hatte die Beziehung dann beendet und habe dann aber ja auch wieder relativ schnell gemerkt, dass mir die Person fehlt und habe das dann sehr lange überlegt und ja, dann bin dann eben zum Schluss gekommen, dass ich ihn zurück wollte sozusagen und ja, habe dann auch wieder den Kontakt gesucht und wir haben uns getroffen und sind dann eben wieder zusammengekommen, Anfang 2020 und dann...
War das ein längerer Prozess oder hat er gleich Ja gesagt?
Nee, das war schon ein längerer Prozess. Hm. Also das war ein langsames sich wieder nahe kommen. Wie gesagt, ich hatte ja auch die Beziehung beendet. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er sich das Ganze auch nochmal sozusagen anschauen wollte, wie ernst es mir auch in irgendeiner Form ist oder ob er sich es auch wieder vorstellen konnte.
Darf ich ganz kurz einmal fragen, warum ihr euch überhaupt getrennt habt?
Oder warum du ihn verlassen hast?
Das erste Mal war das so, ich hatte tatsächlich einfach noch mit einer anderen Sache nicht abgeschlossen und die kam dann wieder ins Leben oder in mein Leben und ich
hab, meinst du damit einen anderen Mann?
Einen anderen Mann. Und
man muss ja schon auch mal ein bisschen konkret sein hier, damit wir auch keine offenen Fragen hier haben. Ja?
Also ich habe gerade eine ganz offene Frage an Marie, aber was wäre denn so eine andere Sache, die noch nicht abgeschlossen hätte sein können?
Genau, du hast ja eingangs auch erzählt, du bist ja auch, hast ja International Business studiert, also liegt ja auch nahe, dass du beispielsweise einen Jobwechsel hast. Ja, eine nicht ergriffene Jobmöglichkeit, die in der Vergangenheit liegt und da hast du gesagt, jetzt ziehe ich vielleicht doch nach New York oder irgendwo hin. Und du hast es damals nicht gemacht und hast es dann überlegt.
Ja.
So,
okay.
Es geht um einen Mann. So, zurück zum Thema. Es geht um einen Mann.
Es geht um einen Mann, genau. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir auch dieser Mann sehr am Herzen liegt und ich das irgendwie auch nochmal für mich klären muss. Und habe mich dann eben dazu entschieden, die Beziehung zu beenden. Ich einfach gemerkt habe, ich bin anscheinend nicht 100% dabei und kann mich nicht 100%ig darauf einlassen, solange ich eben weiß, dass da noch dieser andere Mensch in meinem Leben ist und ich das auch zulassen möchte. Und ich glaube, das war auch kein einfacher Grund für ihn wahrscheinlich. Also und dementsprechend konnte ich auch verstehen, als ich dann sozusagen eben zurück wollte, dass das auch etwas länger gedauert hat. Genau, und dann ging es Anfang 2020 eben eigentlich, also wir haben dann tatsächlich Silvester zusammen gefeiert und sind dann auch genau an dem Abend ganz romantisch, wie man sich's vorstellt, um 0 Uhr irgendwie haben wir uns dann geküsst und dann ging sozusagen
das Feuerwerk los.
Die Geschichte wieder los.
Ach so.
Genau.
Zusammen mit dem Feuerwerk
auch. Ja.
Ist ja Silvester, 0 Uhr.
Genau. So ein bisschen wie im Film. Und ich war natürlich super glücklich und dann kam ja auch der Lockdown und plötzlich ging es, wurde es natürlich auch sehr schnell dann wieder sehr eng. Ich bin dann praktisch bei ihm auch eingezogen, weil am Anfang wusste man ja auch immer nicht, kann ich jetzt überhaupt noch in die öffentlichen Verkehrsmittel steigen und so. Also hat man sich ja schon sehr so verbarrikadiert und das heißt, das hat dann natürlich auch der Beziehung so eine gewisse Schnelligkeit dann verpasst. Und nach einem halben Jahr, also beziehungsweise dann so nach dem ersten Lockdown tatsächlich, hat er das dann die Beziehung aber beendet. Und das war für mich tatsächlich, ich hatte eine Vorahnung. Lustigerweise habe ich sogar 2 Tage vorher davon geträumt und bin mit Tränen aufgewacht in seinem Bett und er war nicht da, weil er war in seinem Ferienhaus, in seiner Ferienwohnung. Und ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl und bin dann noch am nächsten Tag auch dann zu ihm gefahren und habe ihm das auch gesagt. Du, ich habe das geträumt und er hat mich in den Arm genommen und so mich getröstet und alles war gut. Und ja, und am nächsten Tag war es plötzlich alles ganz komisch. Ich habe gemerkt, dass er so extrem auf Distanz gegangen ist und ganz komisch und ich war dann auch verletzt darüber und habe dann auch wieder meine Sachen gepackt und bin gegangen. Dann ist er mir nachgefahren und dann wusste ich, okay, entweder er will sich jetzt irgendwie so mega entschuldigen oder er beendet es jetzt.
Genau. Und dann war was war denn der Grund für sein Argument?
Genau, das kam dann natürlich auch. Er meinte dann, ich habe mich nicht wirklich in dich verliebt. So, ich wollte das die ganze Zeit und du bist eine tolle Frau und alles, aber so, ich merke einfach, dass da nicht mehr kommt und dann saßen wir da beide in Tränen und dann ist er gegangen und damit war die Beziehung dann beendet.
Nur eine Frage, gab es dann während, du hast von diesem Traum erzählt und ihr habt relativ lange und eng dann auch zusammengelebt, das ist ja dann auch vielleicht ein bisschen plötzlich gekommen und gut, halbes Jahr, das ist jetzt schon auch eine Zeit, ne? Also jetzt nicht übermäßig, aber immerhin ist es eine Zeit, in der ihr dann einfach zusammengelebt habt unter diesen Bedingungen. Hat sich das dann irgendwie angebahnt? Ja, also gab es da vorher irgendwie mal einen Streit, einen Auslöser? Du hast gesagt, er hat sich sehr distanziert. Hat er das denn vorher schon gemacht?
Überhaupt nicht. Wir haben noch dann 1 oder 2 Wochen später haben wir uns wieder getroffen, um darüber zu sprechen, weil es für mich eben so plötzlich kam. Und ich erinnere mich jetzt auch nicht an alles so ganz konkret, aber ich habe ihm das schon auch ja mitgeteilt, dass mich das sehr, sehr überrascht hat und dass ich das nicht so empfunden habe und dass er auch gewisse Sachen gesagt hat, wo ich eigentlich dachte, dass es sich in eine ganz gute Richtung entwickelt. Man muss dazu auch sagen, dass ich ihn auch nicht als überschwänglich, sag ich jetzt mal, also sensibel ja, aber nicht überschwänglich emotional empfunden habe. Man muss ja auch immer von Person zu Person, macht man das ja ein bisschen abhängig auch, ne, und achtet halt unterschiedlich auf Signale. Und für mich war das schon so, dass ich eigentlich eine positive Entwicklung wahrgenommen hatte. Und es kam dann schon sehr, sehr plötzlich, ja.
Okay, jetzt stehst du da, man merkt auch, wenn du das erzählst, es geht dir noch sehr nah, ne? Ich merke das gerade. Also irgendwie ist das gerade so ein Gefühl, das ich habe. Erzähl doch mal, wie es dann weiterging.
Ja, das Komische auch an der ganzen Geschichte war, dass wir sind kurz vor dem Lockdown zusammengekommen und dann war ich halt eben, ja, wie beschrieben, eigentlich nur bei ihm. Und mit der Trennung war ich dann natürlich plötzlich wieder in meiner Wohnung. Und das war ja dann auch genau der Punkt, wo der Lockdown sich wieder gelockert hatte. Und das war wie, es kam mir ganz komisch vor. Es kam mir alles so surreal vor, weil ja genau auf diese Phase sozusagen dieser surreale Lockdown. Und der erste Lockdown war ja viel surrealer als das, was dann kam. Dann kam ja nur noch irgendwie Langeweile, ne? Aber so der erste Lockdown war ja schon sehr geprägt von Veränderung und Umstellung. Und plötzlich saß ich halt wieder bei mir zu Hause und was passiert ist, dass ich halt erstmal extrem traurig war, zu meiner Freundin gegangen bin, die hat einen Laden in der Nähe und hat mich da erstmal ausgeheult und sie hat mich getröstet. Ja, dann ging es mir halt natürlich erstmal so 1-2 Tage nicht so gut, ich habe mich dann noch krank gemeldet. Ich glaube, das ist auch total wichtig und richtig so in dem Moment, weil Liebeskummer ist ja auch wirklich kann sich ja auch tatsächlich als ein körperlicher Schmerz äußern. Also es war natürlich auch irgendwie dann klar, ich muss irgendwie, ja, irgendwas jetzt dagegen tun.
Also es wurde immer schlimmer, mit anderen Worten. Oder wurde es dann eher ruhig?
Nein, es wurde nicht immer schlimmer, aber es war halt, okay, fuck, ich fühle mich echt schlecht, was mache ich dagegen? Es wurde nicht schlimmer, das nicht, aber halt so, ja, es war einfach traurig. War einfach traurig, ja.
Aber der Impuls, dann dieses dicke Buch jetzt daraus zu machen, also ich hätte jetzt gedacht, da wurde nur erstmal gelitten, um erstmal die Substanz, das Fundament zu schaffen, um die Kraft zu haben, so ein Buch zu schreiben. Zu
sagen, ja.
Ja. Ich habe ja eine andere Vermutung. Ich glaube auch zum Beispiel, dass du, also liegt nah, aber ich glaube ja auch, dass
aus
du
meinem individuellen Erfahrungshorizont meine ich das natürlich nur. Ne? Mhm.
Genau, natürlich. Sagen wir doch alle, ja. Ja. Dass du, ich glaube, dass solche Zustände ja auch ein Katalysator für Energie sind.
Mhm, total.
Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass du deine Arbeit, da bist du dich richtig durchgerockt. Ich glaube, dass du das trotzdem hingekriegt hast.
Mhm. Ja, habe ich auch. Mir ging es 2 Tage richtig dreckig und dann habe ich so am Samstag entschlossen, okay, mal schauen, was gibt's so für Tipps und Tricks? Mal so ganz blöd. Dann habe ich mir TED-Talks angeschaut und den ein oder anderen Artikel gelesen. Dann dadurch, dass ich ja auch eben in der Uni eingeschrieben war, konnte ich auch auf tatsächlich akademische Studien zu dem Thema zugreifen und habe mir so ein paar Sachen eben zum Thema ja Liebeskummer tatsächlich durchgelesen und was hilft und was nicht. Und habe dann sehr, sehr schnell angefangen, diese Tipps eben anzuwenden. Und plötzlich war das Thema eben nicht mehr Masterarbeit, sondern ich hatte erstmal so meinen ganzen Schreibtisch und meine Wand, so ähnlich wie jetzt, voll mit Post-its, Listen.
Also praktisch die Recherchen zu diesem Buch.
Genau, also sozusagen, nicht Recherche zu dem Buch. Das Buch war noch gar keine Idee, sondern ich wollte mir erstmal selber helfen und habe mir dann praktisch ja alles irgendwie notiert, was man sich eben notieren sollte. Also zum Beispiel eine Übung auch in dem Buch ist, alles aufzulisten, was man an der Person doof fand. Solche Sachen, die habe ich mir dann eben auf so Post-its geschrieben, habe sie dann teilweise auch auf meinem Handy abfotografiert. Also in dem Fall dieser Liste war das eben der Fall. Da habe ich das abfotografiert, habe mir das auch als Hintergrund auf meinem Handy gemacht, einfach damit ich jedes Mal, wenn ich irgendwie so wieder an ihn denke oder vielleicht sogar mit dem Gedanken spiele, ihn zu schreiben, eben genau diese Punkte vor Augen habe. Und das hat super gut geholfen.
Sag doch mal ein paar Punkte.
Nee, das kann ich nicht sagen.
Das ist doch jetzt total individuell, Michael.
So was interessiert also, mich aber.
Das mit der Liste finde ich super.
Ja, das passt doch zu dir, Marie. Das sind super.
Das stimmt allerdings.
Das also wenn es noch so eine 3D-Excel-Tabelle wäre, würde es noch besser passen.
Ja, okay, als Hintergrund. Das ist aber gut. Das ist eine gute Idee. Ich habe das auch einmal gemacht. Ich will dich einmal ganz kurz als Anekdote erzählen. Ja. Und zwar hat mal jemand zu mir gesagt, da ging es aber nicht um eine Trennung, da ging es grundsätzlich um so eine Krise und Jobwechsel und so. Mhm. Und da hat diese Person gesagt, die hat mich dann auch beruflich sehr, es war wie so eine Mentorin, so ungefähr, die hat gesagt, know your value. Mhm. Und dieses know your value habe ich mir dann auch als Hintergrund gemacht und wusste immer, okay, es gibt immer so zwei Sachen, an denen struggle ich total. Und dann habe ich mir immer diesen Satz als Hintergrund angeguckt und wusste, okay, es ist eigentlich, besteht gar kein Grund zur Unruhe. Das hat mich motiviert und es hat mich dann auch manchmal durch irgendwie doofe Phasen durchgetragen. Und deswegen finde ich diesen Vorschlag sehr sinnvoll. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass das durchaus etwas bringt.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe erst letztens auch wieder mit einer Freundin darüber gesprochen. Es ist wirklich so krass, wir tendieren ja grundsätzlich als Menschen dazu, das Schlechte zu vergessen. Und ich glaube, das ist auch sehr gesund. Damit wir...
Also, naja, vielleicht im Bewusstsein. Aber das Unterbewusstsein, so habe ich...
Das kann gut sein.
Genau, das sehe ich an den Konsequenzen, die sozusagen mein Liebesleben...
ja, das stimmt.
...bringt, dass praktisch die Psyche halt sagt, Moment mal, keine Verletzung mehr.
Das stimmt. Genau. Das stimmt, aber wenn wir... man verklärt total viel, gerade wenn man an eine konkrete Person denkt. Und erinnert sich dann tendenziell an viele schöne Momente. Gerade wenn man Liebeskummer hat und jetzt vielleicht nicht selber der Verlassende oder die Verlassende war, sondern eben verlassen wurde. Und diese Liste, gerade die Dinge, die vielleicht, also ich glaube schon auch große Dinge, es können auch, weiß ich, er wollte keine Kinder oder sie wollte keine Kinder oder sowas sein. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das diese Alltagsthemen sind, die einen so richtig nerven, die einen so nach so einer gewissen Zeit so richtig so ankotzen. Ich glaube, dass die so einen größeren Impact haben, wenn es darum geht, sich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuziehen. Weil diese großen Themen, ja, ich finde, da tendiert man dann auch schnell, wenn man eben dann auch leidet, zu sagen, ach Mann, vielleicht wäre das gar nicht so schlimm gewesen, oder vielleicht hätte man ja doch eine Lösung gefunden, oder vielleicht hätte er irgendwann oder sie irgendwann doch Kinder gewollt, irgendwie so. Aber so diese Kleinigkeiten, die so richtig im Alltag wehtun und nerven, also das war es bei mir, um es so konkret wie möglich zu machen. Das waren so die Sachen, die mir am meisten geholfen haben, tatsächlich in der Situation. Genau.
Dann sag doch mal einmal, um mal vielleicht so ein bisschen auf den Aufbau des Buches auch einzugehen, weil der ist ja...
Das ist ja ganz interessant, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, genau.
Genau, und da möchte ich gerne darauf eingehen, wie du vielleicht oder wie wir vielleicht jetzt mal zu dritt auch diese Phasen nach einer Trennung, die man durchlebt, verarbeiten kann. Ja? Mhm. Und da kannst du nochmal sagen, du hast dann angefangen, dieses Buch irgendwann zu schreiben, der Entschluss, nachdem du selbst ein bisschen über den Berg warst.
Ich muss aber dazu sagen, ich hatte, glaube ich, Glück, dass der Liebeskummer nicht der schlimmste war, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Also es war so eine gute, für das Buch, eine gute Mischung, oder dass ich dazu gekommen bin, das Buch dann zu schreiben und die Idee zu haben, war das so eine gute Mischung aus, ja, ich spüre diesen Schmerz und mir ging es ja auch nicht gut. Tatsächlich aber dann auch irgendwie nicht so lange, weil ich mir dann eben auch so ein bisschen selber geholfen hat. Aber ich glaube schon auch, weil die Beziehung einfach nicht so lange ging. Und also genau, ich habe mich praktisch wieder an diesen Schmerz eher erinnert. Und ich hatte schon schlimmere Liebeskummer und bin schon, sag ich mal, so ein bisschen durch die Hölle gegangen für mich. Das hat mich sozusagen daran erinnert und dadurch auch dann wieder für mich klar gemacht, oh Mann, das kann so wehtun. Aber ich war eben klar genug, um dann zu sagen, okay, ich helfe mir jetzt selber, okay, cool, eigentlich wäre doch so ein Buch irgendwie ein super Ding für Leute, die sich eben nicht selber helfen können, weil es vielleicht ein schlimmerer Liebeskummer ist.
Wie hast du denn das Buch jetzt aufgebaut?
Ja.
Lass uns mal so ein bisschen vielleicht konkreter darauf eingehen, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, was sie vielleicht erwarten,
ja,
wenn sie das Buch kaufen.
Ja, total gerne. Genau, das Buch ist praktisch aufgebaut in einen, sag ich jetzt mal, im theoretischen Teil am Anfang, geht dann eigentlich schon direkt in den Tagebuchteil über, also sozusagen diese
Teile. Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also die Struktur des Buches ist ja letztendlich, es ist ja eigentlich ein Workshop, kann man das so sagen, wie man praktisch, also über 3 Monate sozusagen auch ein bisschen seinen Trennungsschmerz, seinen Liebeskummer auch ein bisschen dokumentiert. Und du gibst natürlich dann auch Hinweise. Also man kann es dokumentieren, da sind wirklich Sachen, das kann man selber reinschreiben. Aber du gibst auch natürlich Hinweise und auch Aufgaben. Ja, genau, also was man machen soll, um das sozusagen zu verarbeiten.
Genau, genau. Also das heißt ja auch Fall in Love with Your Breakup, dein Trennungstagebuch. Aber es ist eben kein Tagebuch mit leeren Seiten, sondern ein Buch, das dich durch Fragen und Aufgaben durch diese drei Phasen eben führt. Diese drei Phasen sind natürlich simplifiziert und man kann jetzt auch nicht behaupten, dass jeder irgendwie linear und immer gleich durch diese drei Phasen geht. Das ist natürlich auch ganz klar. Was man aber schon sagen kann, ist, dass man eben anfangs, gerade wie jetzt zum Beispiel auch in meinem Fall und wenn man verlassen wird, eben in so eine Schockphase hat. Die ist aber relativ kurz, da kann man auch nicht viel machen. Da ist man halt im Schock. Da denkt man auch noch nicht an Bücher und da wissen das Freunde im Zweifel vielleicht auch noch nicht. Dann geht man direkt sozusagen eigentlich in die erste Phase. Da entsteht
viel. Wie heißt die Phase?
Wir haben uns kreative Titel ausgedacht. Bei uns heißt sie Der Schmerz ist dein Freund. Ja, man fühlt diesen Schmerz, man ist aber eben auch verwirrt, man hat ganz viele Fragen, es dreht sich ganz vieles im Kopf. Und eigentlich ist eben in dieser Phase, die geht 2 Wochen, so ein bisschen das Ziel, diesen Schmerz in einer gewissen Form auch zuzulassen, sich den aber auch immer wieder, also auch immer wieder klar zu machen, ich bin nicht mein Schmerz, sondern der ist jetzt da und ich fühle ihn, aber ich muss jetzt nicht 1:1 danach handeln. Was ganz oft nämlich halt in dieser Phase passiert, ist, dass man impulsiv handelt, weil die Gefühle eben sehr, sehr stark sind.
Das heißt, dass man sich zum Beispiel doch nochmal meldet.
Dass man viel auf Social Media postet, was man vielleicht nicht unbedingt tun sollte. Also ihr kennt das sicherlich auch. Also
nein, erzähl mal. Gib mir Beispiele, ich kenne das gar nicht.
Also so zum Beispiel so diese Sprüche auf Instagram, in den Stories zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wo man
die
so richtig...
Die Botschaften an ihn sind
oder zeigen sollen, ich bin eine starke Frau oder ich bin ein starker Mann, ich brauche dich nicht, ich schaffe das schon. Und also so, es äußert sich ganz, ganz unterschiedlich, aber ist im Zweifel halt nicht immer unbedingt gesund. Ich habe einen ganz coolen Satz gelesen in der Phase und den habe ich auch im Buch reingeschrieben. Don't give a permanent response to a temporary feeling. Und das ist es halt, ne? Das, was man in ja dann trotzdem aussendet, das hat ja einen viel längeren Impact auf die Außenwelt, also die das ja mitbekommt, als das Gefühl, das man eben in dem Moment hat. Und dementsprechend geht es da eigentlich wirklich nur ums Überleben, also die Trauer einfach zu ertragen auf eine gewisse Art und Weise, sich klarzumachen, dass sie vorübergeht und dass man eben jetzt nicht unbedingt so impulsive Handlungen tätigen sollte und es sich natürlich aber auch gut gehen lassen sollte. Genau, naja. Das ist so
der... Wird schwer, wenn man so leidet. Ne?
Das ist extrem schwierig, naja. Genau. Ja, und diese Phase geht eben 2 Wochen.
Okay, und die Schockphase?
Wie bitte?
Aber 2 Wochen ist natürlich schon, also variabel.
Ist variabel natürlich, aber letztendlich fängt man da dann auch so ein bisschen an, diese Routine aufzubauen mit dem Tagebuch. Weil die Sache ist ja, wir haben in Phase 1 und Phase 2 jeden Tag diese Reflexionsfragen. Aber man fängt eben auch an, ja, seine Gedanken aufzuschreiben, auch in diesen Dankbarkeitsrhythmus zu kommen und sich daran auch so zu gewöhnen. Und das geht 2 Wochen. Das kann man ja auch machen, wenn man schon so ein bisschen weiter ist. Also das ist total in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass man... Das
eine
ist sozusagen
Wort
die
länger,
Einführung.
Andere Wort kürzer.
Genau, aber man kann das machen und das ist, genau, da fehlt einem dann jetzt irgendwie in keiner Form was. Genau.
Also, und darf ich was sagen? Aus meinem individuellen Erfahrungshorizont.
Es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe.
Weil unterbrochen. So, und zwar will ich mal von mein erster, vielleicht war es auch wirklich der schlimmste Liebeskummer meines Lebens, weil es die erste Beziehung war, die Trennung. Aber die war letztendlich, dieser Liebeskummer war der Grund, warum ich überhaupt in der Werbung angefangen habe, damals zu arbeiten. Okay. Weil bei mir hat es nicht 2 Wochen gedauert. Also es war schon ein bisschen härter. Also ich war dann wirklich monatelang wirklich richtig am Boden zerstört. Ja. Und mein bester Freund damals, der hat dann irgendwann mich zu Seite genommen oder zur Brust genommen und gesagt, du musst dich jetzt mal hier irgendwie aufraffen. Und ich hatte so ein paar Plattenlabel, also 2 kleine Plattenlabel und da hatte ich so Designs für gemacht. Und damit hat er gesagt, bewirb dich doch mal damit bei irgendwelchen Werbeagenturen. Und die haben mich dann genommen. Und so hat eigentlich durch diesen Liebeskummer diese Karriere in den Werbeagenturen bei mir gekommen.
Voll. Das ist
man kann es, aber man braucht wahrscheinlich da auch ein bisschen Führung. Denn ohne meinen besten Freund damals wäre ich verloren erstmal gewesen für die nächste Zeit.
Es ist total schön, dass du das sagst. Also zwei Punkte dazu. Und Marie, du hattest ja vorhin auch gesagt, Trennung kann auch ein Katalysator sein. Das stimmt total. Also Trennungen, und deswegen heißt das Buch ja auch Fall in Love with Your Breakup. Nicht, weil per se Trennungen schön sind und ich jetzt sage, Beziehungen sind scheiße und trennt euch alle, sondern weil, wenn es dazu kommt, man eine Trennung tatsächlich auch eben als Chance begreifen kann, weil das so ein tief einschneidender Moment ist, in dem man dann auch wieder offen ist für Neues und sich komplett hinterfragt, weil eben gerade wenn es unverhofft kam und überraschend kam, man natürlich auch merkt so, krass, Dinge verändern sich auch, wenn ich es überhaupt nicht erwarte, und es geht dann auch weiter und man kann dann auch eben, wenn man eben merkt, okay, irgendwie schaffe ich es ja trotzdem auch ohne diese Person zu leben, führt das ja auch total zu einem, ja, zu dem Schluss, dass man eigentlich total stark ist und total viel schaffen kann. Es ist ja eine Art, ja, Rückbesinnung zur eigenen Stärke und zur eigenen Resilienz und baut diese dann eben auch dementsprechend auf. Und ja.
Naja, also das
ist ja, aber das ist, nee, das finde ich aber auch sehr wichtig. Also ich sehe das auch so, dass auch Krisen im weitesten Sinne als tatsächlich Wegweiser auch funktionieren können. Mhm. Und ich bin, also es klingt auch mal so ein bisschen so, ja, Krisen sind eine Chance. Ja, Krisen sind erstmal sind Krisen scheiße, das kann man jetzt auch mal so sagen.
Voll.
Man muss jetzt auch nicht sofort anfangen und sagen so, total cool, ich habe hier eine richtig krasse Krise, aber ich finde alles super, ja.
Total.
Alles
wird
sich jetzt zum Positiven. Ich finde, es ist auch völlig normal, dass man, und da kannst du, Lief, mir aber auch gern widersprechen, dass man erstmal auch anerkennt, okay, was ist denn das gerade? Das ist eine Krise und die darf auch, mir darf jetzt auch mal scheiße gehen und das darf jetzt auch mal einmal alles nicht funktionieren und das ist auch völlig in Ordnung, ohne jetzt irgendeinen Erwartungsdruck wieder zu erfüllen, ja?
Voll.
Und das, was du ja auch gemacht hast, ne, man ist ja dann in dieser Schockstarre. Ich kenne das von alten Liebeskummern, die ich zum Beispiel auch hatte, dass diese Schockstarre dann auch unterschiedlich lange anhalten kann und dass man dann aber wirklich irgendwann anfängt, durch vielleicht gutes Umfeld, durch Sport, innere Kraft, wie auch immer, sich dann irgendwann wieder rauszieht, ja. Und das dann am besten auch mit einer Ansage und dann auch weiß, okay, für irgendwas ist es gut, ne? Für irgendwas ist es gut und aus diesem Moment heraus können sich ganz neue Wege eröffnen.
Und das Umfeld ist aber wichtig, aber ich hatte, also wirklich wichtig, glaube ich. Und ich hatte nur gelacht, lief bei dir, nicht, weil ich gesagt sage, oh, das ist ja alles nicht richtig, sondern weil ich, man hört sowas und sagt immer, oh, das kann ich alles unterstreichen, das ist so wahr. Aber man, es ist immer schwer, sowas umzusetzen, im Leben anzuwenden.
Total.
Und da bin jetzt nochmal bei diesem Liebeskummer von mir, in dieser Zeit, also das war ja praktisch die Trennung und das war total krass, weil sie hatte praktisch, also das war auch, muss man auch sagen, so eine komische Beziehung, so ein bisschen Psycho, also immer dieses Schluss machen und wieder zusammenkommen, wieder Schluss machen und so. Und irgendwann hatte ich ja mal wieder Schluss gemacht und dann war irgendwie so ein Typ, der stand auf sie. Sie hat natürlich immer ihn abgelehnt und dann war sie aber so fertig durch diese Trennung, durch meinen Schluss machen. Und kam der Typ irgendwie an und meinte, ey, ich fahre nach Kuba, ich zahle alles, komm mit, einen Monat lang. Und dann habe ich da irgendwie am nächsten Tag irgendwie erfahren, oder zwei Tage später, Moment mal, also die Frau ist weg. Und die mir völlig entzogen, ja.
Die Frau.
Naja, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber nee, weil man, ich war ja, muss ich jetzt auch mal so sagen, auch noch in diesem Rhythmus drin. Also da hat man auch eine Trennung gar nicht mehr so ernst genommen, ja.
Das ist ja das Problem, ja.
Und dann ging's los. Und sie hatte mir, sie war in Venedig und hatte mir so ein Blankobuch mitgebracht. Also das war so ein kleines, wirklich 200 Seiten Blankobuch, also richtig in Leder gebunden, so auf alt getrimmt und so. Sehr schön. Und das habe ich in der Zeit vollgeschrieben. Das war, glaube ich, der längste Liebesbrief meiner Karriere. Und dann, und mein Bruder meinte, du hast es geschrieben, verbrenn's jetzt. Aber ich habe es ihr sozusagen gegeben, dann, als sie dann wieder da waren. Naja.
Finde ich lustig, finde ich cool. Hat dir das geholfen, das runterzuschreiben?
Naja, es hat die Zeit träglicher gemacht. Es war ja ein Monat. Ja, es war ja ein Monat, konnte ich sozusagen nicht mit ihr reden oder so. Und danach war ja klar, danach waren die dann zusammen, als sie zurückkamen, durch dieses Erlebnis da. Ja, aber das hat
echt. Ich habe noch mal eine Frage. Was sind denn noch so, es gibt ja, finde ich, so gute und schlechte Strategien. Du hast jetzt auch gerade, du bist auch strategische Beraterin, ich habe auch einen leicht strategischen Hintergrund. Aber was sind denn vielleicht gute und schlechte, ich sag jetzt mal, Überkommensstrategien, wie man in dieser Phase wirklich nach vorne gucken kann. Also zum Beispiel hast du gerade gesagt, Instagram posten und dieses Zitat finde ich persönlich auch sehr gut mit dem
Don't rush a permanent response to a temporary feeling.
Klingt wie so ein Songtext.
Genau, das würde ich sagen. Das zum Beispiel. So, was gibt es denn noch, was man vielleicht, also vielleicht können wir mal kurz aufzählen, was man gut machen kann und was aber vielleicht nicht so förderlich ist?
Ich glaube und habe die Erfahrung gemacht, dass es total wichtig ist, mit Freunden zu sprechen, sich also ein gutes Umfeld zu bauen. Und das wäre auch so ein bisschen ja das Gegenteil zum Social Media. Weil Social Media teilst du ja erstmal irgendwie alles mit allen. Und da kommt dann ja auch oftmals Feedback, was man nicht gerade gebrauchen kann. Also da kommen dann ja Fragen wie, oh, habt ihr euch getrennt? Dann musst du es irgendwie einer Freundin erzählen, die du irgendwie schon seit anderthalb Jahren nicht mehr gehört hast oder so. Ne? Also das ist nicht unbedingt förderlich, aber so die zwei, drei engeren Freunde oder auch Familienangehörige, ob es jetzt eine Schwester ist oder Freundin oder ein Freund, mit denen zu sprechen, wo man eben auch dann weiß, die schmieren einem auch nicht nur irgendwie Honig um den Mund, sondern sagen auch mal, guck mal, aber eigentlich warst du doch mit der und der Sache eh schon unzufrieden oder keine Ahnung, jetzt denk doch nochmal über das und das nach. Vielleicht ne, auch so der Perspektivwechsel. Ich glaube, und darum geht es ja in dem Buch auch total, eigentlich die Perspektive zu wechseln. Und da helfen natürlich Freunde auch total. Und das regelmäßig zu tun, ist aus meiner Sicht total wichtig, weil man sich natürlich auch schnell einkapselt. Man hat das Gefühl, niemand versteht einen und man will vielleicht auch nicht darüber reden und so. Und was da dann auch tatsächlich so wichtig ist, dass man aber auch klare Erwartungen äußern sollte und darf. Also da auch durchaus sagen, du, ich brauche gerade nicht dein Rat, weil mir geht's schlecht und ich kann daran jetzt auch nichts machen. So, ich brauche gerade vielleicht einfach nur ein Ohr.
Genau. So. Ich bin sowieso der. Darf ich kurz?
Ja, klar.
Ich fühle mich hier schon wieder ein als der Mann, der ständig reingrätscht. Nee, aber ich denke, das ist das generelle eine Funktion einer dieser ganzen Gespräche, wenn man wirklich Liebeskummer hat oder wenn ich Liebeskummer habe, will ich ja letztendlich auch nur Bestätigung von meinen Freunden hören. Ja, also die regen sich dann auch irgendwann auf oder so, aber letztendlich ist das ja ein therapeutischer Prozess. Ist ja wie so eine Gesprächstherapie, man will darüber reden, man entschuldigt ja auch enorm viel. Ich hatte einmal so eine Situation, und sie hatte dann so ziemlich abrupt abgebrochen und damit bin ich irgendwie nicht klargekommen. Also man konnte nicht klären oder so, ja. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, hey, ich will es doch einfach nur verstehen. Und er ist doch ganz einfach zu verstehen, sie will nicht mit dir zusammen sein. Ja. Okay, aufgelegt, nächster Kumpel. Der hat wieder Hoffnung gegeben. Ja, also das geht einfach dann nur darum, dass man irgendwie bestätigt wird oder irgendwie Hoffnung kriegt oder so. Ja.
Aber das ist auch wichtig, dass man dann mit den richtigen Menschen redet. Und das weiß man ja meistens. Das hat man ja dann im Gespür, ne? Wer einem da hilft. Da gibt es natürlich auch vielleicht welche, die so ein bisschen mehr so auf dem Kopf sind. Was ist denn mit zum Beispiel mit Arten von Ablenkungen? Inwiefern sollte man sich ablenken? Was ist da gut, was ist da nicht gut?
Ja, Ablenkungen. Ich glaube, und das ist ja auch jetzt nur aus meiner Erfahrung. Ich meine, grundsätzlich, das Buch ist ja aus einer Perspektive geschrieben, so, hey, das hat mir geholfen. Ich hoffe, das hilft dir auch. Ich glaube nicht, dass es im frühen Stadium so gut ist, sich direkt Ablenkung zu suchen. Gerade weil es verhindert eigentlich, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt, mit denen man sich jetzt eben so toll auseinandersetzen kann, sobald man eben wieder in der Lage ist. Ja, ich bin auch oft von einer Beziehung in die andere so geschlittert und ja, habe dann eben wenig reflektieren können. Und ja, ich glaube schon, dass man eben dann diese Chance ja nicht nutzt, wenn man sich dann direkt irgendwie ablenkt. Und ich glaube auch, dass das im Zweifel nur dazu führt, dass sich der Liebeskummer dann auch verstärkt, weil man natürlich in den seltensten Fällen direkt die nächste große Liebe findet oder den nächsten Menschen, der einen versteht und liebt oder wo man sich geliebt fühlt, trifft, sondern meistens
Ein Lückenfüller,
der aber
Naja,
also ich finde halt, wenn du jetzt irgendwie dann direkt wieder auf Tinder bist oder auf Bumble und das sind ja, oder direkt feiern gehst oder so, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt jemanden triffst, der, ne, so mega, wirklich mega toll ist und mega gut zu dir passt, relativ gering. Und dadurch.
Deswegen glorifiziert man dann im Nachhinein den anderen Ex dann doch noch mehr und denkt sich vielleicht so, der war so toll.
Genau.
Der war doch eigentlich wirklich toll.
Genau, weil man
Das verstehst du gerade nicht. So wie du guckst.
Nein, früher war Tinder in meinem Umfeld die App, mit der man bei der man sich nur angemeldet hat, wenn gerade eine Beziehung vorbei war. Also was anderes hat man da gar nicht erwartet, sozusagen.
Ja gut, das ist also, es gibt ja auch, ich würde nur sagen, es gibt auch andere Fälle und andere Menschen,
natürlich. Die man dafür nutzen. Meine Nichte hat ihren Mann über Tinder kennengelernt, die haben jetzt ein Kind zusammen. Ein Tinder-Kind.
Ja, ich kenne auch viele Tinder-Paare. Okay, also, ja. Aber ich glaube, also ich sage ja auch nichts generell gegen Tinder, aber ich glaube, dass es besser ist, sich nicht direkt abzulenken, sondern sich mal kurz mit sich selbst zu beschäftigen und wie gesagt auch mal einfach diesen Schmerz zu fühlen und nicht gleich sich zu betäuben. Genau, also ich meine, man kann sich ja auch anders ablenken, ne? Alkohol, Drogen, sonst was. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt so gut ist, sich jetzt direkt in das Nächste zu stürzen.
Aber was sind denn noch schöne Ablenkungen? Also zum Beispiel mit Freunden was machen. Mhm. Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, Weihnachtsmärkte sind. Ich versuche mal so ein bisschen was, ne, den Menschen an die Hand zu geben.
Ja,
also
ja,
diejenigen, die sich gerade draußen befinden, dann können wir mal zusammen brainstormen. Und gerade vielleicht wirklich im Liebeskummer sind.
Ja.
Also es gibt ja schon auch durchaus so Aktivitäten. Man redet ja immer so ein bisschen und über das Wort, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich sagen soll oder nicht. Ich sage es jetzt trotzdem, Selbstliebe. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen... Ich finde mittlerweile schwierig, weil es ist schon für viele so, Selbstliebe. Es ist aber natürlich trotzdem auch eine Zeit und da ist für mich persönlich echt immer die Frage, was ist das eigentlich wirklich? Genau, ich möchte eigentlich auf die Ablenkung gehen und noch weitere Sachen brainstormen, ja. Also man kann ja sich irgendwie ablenken, indem man wirklich extern rausgeht und Dinge unternimmt oder aber man kann ja auch sich ablenken, indem man einfach mal eine Reise in sich selbst reinmacht. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Also es
ja, da darum geht es ja in dem Buch letztendlich auch.
Genau. Ne?
Also das Buch ist ja letztendlich die Ablenkung oder die Anleitung zur Ablenkung, wobei ich nicht Ablenkung sagen würde, weil das so...
Zulassen vielleicht.
Genau, es ist Prozess ja eigentlich ein Prozess durchlaufen und sich dann ja gewisse Dinge auch lernen, glaube ich. Ich glaube auch, so den Umgang mit diesem Schmerz zu lernen.
Man muss da durch. Man muss durch den Schmerz durch. Und die Betäubung ist nur ein Verzögern.
Am Anfang sind es die einfachen Dinge, ne? Also sich gemütlich machen, die Lieblingsserie zu schauen, die der Ex sowieso nie gucken wollte. Ich zum Beispiel, ich bin ja ein absoluter Sex in the City Fan und also das ist so krass, wenn ich diese Serie anmache, geht's mir gut. Das ist krass. Man muss nicht sofort Sport machen, was du ja vorhin meintest, man muss nicht sofort wieder funktionieren, sondern vielleicht sich einfach mal auch Dinge zugestehen, die Diät mal so ein bisschen beiseite legen und das ist ja auch eben das, was so diese erste Phase auch ausmacht. So, ja, Schmerz, ja, aber so gut es geht, sich dann eben auch gut gehen zu lassen. Baden, Beauty, also ich liebe beispielsweise ja auch Beauty-Treatments, in die Sauna gehen.
Das wäre zum Beispiel nichts für mich.
Genau, also da ist ja auch jeder unterschiedlich. Aber sich einfach irgendwie sowas Gutes tun. Lesen, Podcasts hören. Genau, und dann später wird es ein bisschen produktiver. Und das versucht das Buch dann eben auch. So Dinge wie den Schrank mal ausmisten. Also ja auch so Sachen, das kennt ihr bestimmt auch, wo man sich danach so ein bisschen wie neugeboren fühlt. Wo man so was Großes geschafft hat, was man vielleicht auch lange vor sich hergeschoben hat. Und wenn man das macht, hat man halt auch wieder was geschafft. Und das steigert auch total das Selbstwertgefühl.
Erfolg, ne?
Genau, es ist ein kleiner Erfolg.
Ein Alltagserfolg. Mich würde wirklich jetzt mal ganz kurz interessieren, wie heißt denn die dritte Phase?
Die dritte Phase ist die Bauanleitung für dein neues Ich. Mhm. Genau. Die zweite.
Da wird es dann auch nochmal praktischer.
Genau, die zweite heißt, du spielst die Hauptrolle in deinem neuen Leben. Genau, da geht es so ein bisschen darum, eben dieses neue Leben zu definieren oder so das neue Ich und das neue Leben. Und die Bauanleitung für dein neues Ich, da geht es dann eben, da gibt es nicht mehr diesen Tagebuchteil, in dem man immer die gleichen Fragen beantwortet, sondern du hast eigentlich nur noch die Tracker. Wir haben halt anfangs 3 Tracker, nämlich den Kontaktverbotstracker, den ich habe mit Freunden Kontakt gehabt, Tracker, jeden Tag, wo man sozusagen so einen Check machen kann. Und ich habe nicht auf Social Media irgendwelchen Mist gepostet. Das sind die ersten 3. In der zweiten Phase...
Kann man sich auch selbst welche ausdenken?
Genau, in der zweiten Phase denkt man sich dann selber welche aus.
Okay.
Etwas, was man eben schon verfolgen wollte. Mehr Sport, gesündere Ernährung, mehr Kontakt zu Freunden, was auch immer das ist. Und in der letzten Phase ist es dann eben so, da kann man, wenn man möchte, noch mehr Tracker hinzufügen. Aber eigentlich gestaltet die sich dann so, dass man jeden Tag tiefer gehende Fragen oder eben größere Aufgaben hat. Also zum Beispiel das eine, und das ist eben dann Tag 83, nimm ein paar richtig gute Bilder von dir auf und melde dich damit auf mindestens 2 Dating-Plattformen an. Und da merkt man schon, relativ spät erst, um auch dann eben wieder, genau, in das Dating-Game sozusagen wieder einzusteigen. Und das ist dann ja eben auch eine Ablenkung, für die ich dann wahrscheinlich offen. Schon bereiter bin, offen bin, offener bin, als wo ja dieser Schmerz noch so akut ist und ich noch total unreflektiert eigentlich nur so blind in was Neues möchte.
Du hast es gerade am Anfang schon gesagt, dass ja auch das Tempo ein unterschiedliches ist. Ne? Also wenn ich jetzt aber auch merke, ich bin irgendwie noch nicht an Tag 83, sondern erst an Tag 183 bereit, überhaupt irgendjemanden anderes zu daten, dann lässt man diese Seiten einfach aus oder lässt das Buch auch mal liegen? Also
total. Das ist generell so und das steht auch ganz am Anfang. Ne? Also die Dinge werden erklärt, wieso sie sinnvoll sind oder wieso sie sozusagen aufgeführt werden. Aber letztendlich muss man dann natürlich immer mit seiner persönlichen Situation abklären für sich, wie man das genau gestalten möchte.
Also das Buch heißt ja Fall in Love with Your Breakup.
Genau.
Ja. Warum sollte ich mich in meine Trennung verlieben?
Also genau. Also du meinst, wieso nicht einfach das Gute darin sehen, wieso so ein starkes Gefühl sozusagen.
Genau, also warum sollte ich vielleicht jetzt auch sagen können, how to deal with your breakup oder so, ja, also wie sollte ich damit umgehen? Weil verliebt ist ja ein sehr emotionales Gefühl, ja, dass ja eigentlich etwas ist, was man ja mit dem Partner vielleicht auch verbindet und dass er eigentlich erstmal so denkt, so, vielleicht ist man da auch so im Unterbewusst ein bisschen anti ging. Aber deswegen frage ich mich nur, wie du warum du diesen Titel gewählt hast.
Das ist interessant. Eigentlich ist sozusagen das unser Ziel, dass man die Welt mit liebenden Augen wahrnimmt. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man alles so liebt wie sein Partner mit dem, was du gerade beschreibst, mit irgendwie Schmetterlingen im Bauch, aber dass man eben Dinge annimmt, dass man sie wohlwollend betrachtet, dass man sie akzeptiert und dass man vor allem auch eben das Gute darin sieht.
Und ist auch vielleicht ein bisschen positiv, ne?
Total.
Da geht es ja auch ein bisschen um diese, wir haben ja über Krisen und Chancen gesprochen, dass man auch das Gute vielleicht in solchen Dingen sieht und daraus vielleicht auch wieder neue Kraft schöpft.
Genau, also bei mir war das ja, bei mir ist ja tatsächlich dieses Buch mein Ergebnis aus diesem ganzen Prozess, also und dadurch, es ist natürlich ein plakativer Titel, aber ich bin dankbar für diese Trennung und ich bin glücklich, dass das so passiert ist. Ich bin sehr froh, dass er mittlerweile eine Partnerin hat, mit der er sehr glücklich ist, die wahrscheinlich auch besser zu ihm passt als ich. Und ich kann das so für mich akzeptieren und ja, ich kann eben heute sagen, ich bin froh und dankbar für diese Trennung.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ich hätte auch noch mehr Fragen tatsächlich, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, wenn wir mal auf die Uhr gucken. Ich finde das super gut und auch ihr da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen zu dem Buch habt oder wenn ihr Geschichten habt, Strategien habt, wie ihr vielleicht euren Liebeskummer überwunden habt, dann lasst es uns wissen und schreibt uns sehr gerne am podcast@michaelnass.com. Und dann teilen wir die auch gerne und dann lassen wir euch da draußen auch wissen, genau, was die Fragen sind und teilen die dann auch gerne noch.
Vielen Dank.
Von den anderen,
und den
die dann
Link, den Link packen wir dann auch in diese Description unten, in die Beschreibung.
Genau, in die Shownotes, Michael. Das heißt Shownotes.
Die Shownotes.
Die Shownotes.
Genau. Die Shownotes.
Eine kleine Sex in the City-Geschichte wollte ich auch noch erzählen, weil du ja so ein Fan bist, die auch bei Liebeskummer geholfen hat offensichtlich. Und zwar hat eine Freundin mich angerufen, also es ist schon ein paar Jahre her, und die hat gesagt, ja, also völlig weinend, ja, und hat gesagt, ja, er hat mich verlassen und kannst du sofort vorbeikommen. So, und dann bin ich vorbeigekommen, aber ich war nicht der Einzige, also sie hatte da irgendwie 10 Leute angerufen und dann saßen wir dann alle in der Gruppe und der Typ hatte sie halt per E-Mail nach einem Jahr Beziehung verlassen und damit konnte sie dann gar nicht umgehen. Und dann hat eine gesagt, aus dieser Gruppe hat eine Frau gesagt, aber Carrie, wurde doch auf dem Post-it verlassen. Insofern, das ist bei dir doch gar nicht so schlimm. Und das hat geholfen.
Ja?
Und dann haben wir alle entspannt. Ja, das stimmt eigentlich. Ja. Und ich dachte, wer ist denn Carrie? Aber das habe ich dann natürlich dann gelernt, wer Carrie ist.
Ja. Super, Michael. Das ist sehr beruhigend. An alle da draußen.
Genau. Habt euch nicht so.
Dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Dann können wir ja, also verstehe ich jetzt gar nicht, warum wir so lange über dieses Thema geredet haben.
Genau. Einfach mal gucken, die Kunstfiguren, das sind Serien, die von Drehbuchautoren geschrieben wurden, lösen und dann geht
aber alles. Das ist aber, ich glaube, ne, wir sind da auch so ein bisschen teilweise so flapsig durchgerauscht, weil das ist ja schon auch, das haben wir ganz am Anfang gesagt, ein wirklich ernstzunehmendes Problem. Es ist ja wirklich mit körperlichen Erscheinungen, mit irgendwie einem Krankheitsgefühl auch oft verbunden und es wirft Menschen echt tatsächlich völlig aus der Bahn. Und deswegen finde ich das eine sehr gute Maßnahme, dass du ein Buch in dem Sinne als ja Prozessbegleiter, Anleitung, wie auch immer man das jetzt framen mag, auf den Markt gebracht hast und für die Menschen, die davon betroffen sind, so eine Art Begleiter haben, ne? Also geschaffen hast, meine ich, Begleiter ja. geschaffen hast. So.
Ja, total.
Es ist schon so spät, ich habe Wortfindungsstörung. Aber ich glaube, das ist für viele, die nicht so ein starkes Umfeld haben, die nicht selbst da ne, die Motivation haben, sich damit auseinanderzusetzen, kann das manchmal wirklich sehr, sehr, sehr schlimm sein. Und das sollte man auch anerkennen. Und dann alle, die auch Freunde haben, die gerade von Liebeskummer betroffen sind oder eine Trennung irgendwie begleiten als Freund, ist das vielleicht eine Möglichkeit und weckt vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr das Verständnis, wie sich Menschen vielleicht auch in so einer Phase fühlen können. Wobei es wahrscheinlich viele dieses Gefühl schon mal erlebt haben.
Ja, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, dass wenn man sich richtig damit befasst, man eher dazu auch wieder bereit ist, eine ehrliche Beziehung zuzulassen und Nähe zuzulassen. Weil was ich sehe ist, und das ist auch so ein bisschen das Problem an dieser Ablenkung, dass man so schnell diesen Zugang zu Ablenkung hat heutzutage, dass man sich dem irgendwie nicht mehr so hingibt. Und das führt aus meiner Sicht eben dazu, dass viele Menschen nicht mehr so bindungswillig sind, weil sie eben diese Angst haben. Das meintest du ja auch vorhin, Michael. Ne? Also es hinterlässt ja Wunden und man hat eben Angst, dass das wieder passiert. Wenn man sich dem hingibt. Und ich glaube, wenn man aber diesen Prozess einmal durchgeht, dann weiß man, ich schaffe das. Man weiß auch, worauf man achten muss, weil in dem Buch geht es natürlich auch darum, das zu reflektieren. Und Trennungen haben ja meistens auch irgendwo einen wichtigen Grund und sind ja eben dann auch irgendwie richtig, dass man zu diesem Schluss kommt. Und also wie jetzt in meinem Fall, hat halt einfach vielleicht nicht gepasst. Und dann ist es ja auch gut und richtig, dass es so ist, auch wenn es dann in dem Moment wehtut. Und dementsprechend hoffe ich, dass das Buch nicht nur eben dazu führt, dass man wieder zu sich selbst findet und dass man über die Trennung hinwegkommt, sondern eben auch vielleicht ein Stück weit wieder mehr auch den Mut hat, Beziehungen einzugehen, wenn man darüber
das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das offene Gespräch. Und ich bin sehr gespannt, was eure Meinungen da draußen sind und wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend und lieb, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank an euch.
Und Michael, dir wünsche ich natürlich auch einen schönen Abend.
Das freut
und
mich.
Ja, euch da draußen, wundervolle Zeit, egal wo ihr gerade seid. Bis ganz bald.
Bis ganz bald bedeutet bis kommenden Donnerstag.
Ganz genau.